Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es geht hier gleich um eine Familiengeschichte zwischen Ungarn, Österreich und Kanada. Um eine Flucht durch den eisernen Vorhang in Europa und um gestohlene Kinder in Kanada. Der Comicautor Vince Schwarzbauer erzählt davon in seinem Buch Meander und gleich ist er zu Gast hier bei uns in der Lesart. Der Comic-Künstler Vince Schwarzbauer, der hat für sein neues Buch seiner Familiengeschichte nachgespürt. Seine Großeltern sind in den 1950er Jahren aus Ungarn geflohen nach Österreich, das wusste er schon. Und seine neue Familienrecherche, die hat ihn bis nach Kanada gebracht und zu Verwandten, die zum indigenen Volk der Anishinaabe gehören. In seiner Graphic Novel Meander erzählt Vince Schwarzbauer davon und jetzt ist er in Wien für uns im Studio. Hallo nach Wien, guten Tag, Herr Schwarzbauer.
Hallo, guten Tag.
Ein Meander, um erstmal auf den Titel Ihres Buches zu sprechen zu kommen, ein Meander ist ja ein Fluss, der sich in so Schleifen langsam voranwindet. Das ist jedenfalls eine Bedeutung von Meander. Warum heißt Ihr Buch denn Meander?
Ja, auf die Idee bin ich gekommen über den Fluss Serpent River, der eine wichtige Rolle im Buch spielt. Das ist dort, wo dieser indigene Stamm lebt, wo ein Cousin von mir lebt, genau. Mhm. Und dieser Fluss hat viele Schwingungen und ist deshalb nach einer Schlange benannt. Und diese Schlingen nennen sich Meander. Und ich habe das Wort hat dann ganz gut gepasst, um auch so diese meandernden Lebenswege der Figuren, die zu Wort kommen im Buch, zu beschreiben. Also die müssen quasi vielen Hindernissen ausweichen und das ist quasi kein gerader Weg.
Sondern auch einer, der sich durchwindet. Sie haben jetzt erst vor ein paar Jahren erfahren, dass ein Teil der Familie Ihrer Mutter nach dem Ungarnaufstand 1956 nach Kanada ausgewandert ist. Wissen Sie denn, warum Ihre Mutter Ihnen erst vor ein paar Jahren davon erzählt hat?
Ja, es kann natürlich sein, dass ich davon als Kind schon gehört habe und das aber vielleicht eher so wie so eine Märchengeschichte empfunden habe. Mhm. Aber meine Mutter wusste selbst nur ganz wenig über diese Großtante, weil ihre Eltern auch irgendwie wahrscheinlich durch die Traumatisierung dieser Fluchterfahrung sehr wenig über die Vergangenheit erzählt haben. Und meine Mutter wusste eben nur, dass diese Großtante mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern geflohen ist und in dem kleinen Ort namens Picton in Kanada untergekommen sind. Und dann wusste sie eben noch, dass eines dieser Kinder dann später in eine indigene Gemeinschaft eingeheiratet hat. Und genau, das waren so die Eckpfeile, die sie gewusst hat. Und das hat sie mir mal so nebenbei erzählt und das hat mich total nicht mehr losgelassen, genau.
Ja, Sie sind ja dann sehr aktiv geworden, haben Kontakt zu Ihren Verwandten aufgenommen und sind dann mit Ihrer Mutter nach Kanada geflogen, um diese Verwandten zu treffen. War denn für Sie gleich klar, dass Sie aus den Erfahrungen dieser Reise, dass Sie daraus ein Buch machen würden, eine Graphic Novel machen würden?
Ja, das war schon klar. Also ich habe auch eine Rechercheförderung bekommen, so aus öffentlichen Mitteln. Das habe ich eingereicht für ein Buchprojekt und das war dann klar, dass ich was draus machen will. Wenn ich jetzt dort irgendwie nichts Spannendes gefunden hätte, war der Plan, dass ich halt trotzdem auch über das Scheitern vielleicht irgendwie eine kurze Geschichte erzähle. Aber ich habe dann wirklich mehr als erwartet dort entdeckt und musste eher kürzen.
Genau. Ja, es ist ein 300-Seiten-Buch draus geworden. Das ist ja für eine Graphic Novel ein sehr, sehr starker Umfang. Jetzt Ihre kanadischen Verwandten, die hatten ja auch keinen Kontakt mehr zum europäischen Teil Ihrer Familie. Als Sie da jetzt aufgetaucht sind zusammen mit Ihrer Mutter, waren Sie vielleicht ja auch sowas wie eine neu entdeckte Brücke zurück nach Europa zur alten Heimat Ihrer Familie sozusagen. War das so?
Ja, die wussten schon, dass es uns gibt und es gab anscheinend früher auch so Briefwechsel. Meine Großtante Edith, die ist leider recht früh, so in den 90ern, gestorben. Ja, und ihre Kinder, die haben noch nie Kanada verlassen quasi. Also das, und also der George, dieser Sohn meiner Großtante, den ich da als erster, den wir da als erster besucht haben, der war so, wie ich ihn angerufen habe, sehr skeptisch und was da jetzt auf ihn zukommt, aber
der dachte,
genau,
da,
als wir ihn
da,
dann
da,
getroffen.
Da will ihn jemand reinlegen am Telefon, dachte er zuerst, ne, als sie sich gemeldet
genau,
haben.
Er hat gemeint, das ist, genau, er hat gemeint, das ist ein, er dachte, das sei ein Scam und aber als wir uns dann real gesehen haben, war es sofort sehr familiär und herzlich. Das war eigentlich ganz toll.
Sie haben dann auch regelrechte Interviews geführt mit Ihren kanadischen Verwandten und diese Szenen auch gezeichnet. Also man sieht in Ihrer Graphic Novel in einzelnen Bildern, wie Sie zusammensitzen, wie das Handy auf dem Tisch liegt, das Gespräch mit aufzeichnet, was auch so wirkt. Also es gibt dem Ganzen so etwas Dokumentarisches, als wären die Gespräche auch direkt in das Buch eingegangen. Ist das so?
Ja, genau. Also ich habe Interviews geführt mit vier Personen und die Interviews habe ich mit dem Handy aufgenommen und dann transkribiert. Also der Text ist eigentlich unverändert, außer dass ich ihn gekürzt habe und auch so narrativ angeordnet habe. Also es ist im Prinzip sehr dokumentarisch.
Mhm. Und einen ziemlich großen Teil Ihres Buches nimmt Ihre Begegnung mit Steven ein, den Sie schon erwähnt haben. Das ist ein Cousin zweiten Grades von Ihnen, der zum indigenen Volk der Anishinaabe in Kanada gehört. Und man spürt beim Lesen sehr deutlich, dass die Begegnung mit ihm Sie stark beeindruckt hat. Können Sie sagen, was Sie da so gefesselt hat an ihm?
Ja, also ich wusste relativ wenig über die indigene Geschichte Kanadas. Also ich wusste so ein bisschen was über die USA, diese blutige Geschichte, aber über Kanada recht wenig und ich bin da total aufgeklärt worden. Das ist auch eine ganz schlimme Kolonialgeschichte und Steven ist sehr politisch und aktivistisch für die Rechte der Indigenen in Kanada und hat mir da sehr viel erzählt über diese, zum Beispiel über diese Residential Schools, wo Kinder, wo Kinder den Familien quasi weggenommen wurden und in so christliche Umerziehungsschulen gesteckt wurden. Das ist ja grausam.
Meander, so heißt die neue Graphic Novel von Vince Schwarzbauer. In dem Buch erzählt er vom kanadischen Teil seiner Familie. Und Herr Schwarzbauer, wir haben ja eben schon über Ihren Cousin Steven gesprochen, der zum Volk der Anishinaabe gehört in Kanada. Und Ihr Cousin, der sagt an einer Stelle in Ihrem Buch den interessanten Satz, wir sind keine, also er meint, sich und sie in das indigene Volk der Anishinaabe über sich sagt er, wir sind keine Kanadier, Kanada ist eine Illusion. Was steckt denn für Sie drin in diesem Satz von Steven?
Genau, also Steven hat recht spät erst seine Kultur wiederentdeckt, weil eben seine Eltern und Großeltern sind eigentlich so sehr als Kanadier aufgewachsen und auch christlich gewesen. Er hat dann in seiner Studentenzeit erst so die Kultur wiederentdeckt. Und er hat mir auch erzählt, dass für die Anishinaabe quasi dieser Begriff von Land, Eigentum ganz anders ist. Also das ist quasi, dass das dieses Konzept, dass man Land besitzen kann, bei ihnen gar nicht gegeben hat und sie deshalb recht leichtfertig quasi der britischen Krone ihr Land für quasi nichts übergeben hat. Und er bezieht sich dann darauf, dass sie eigentlich diese Verhandlungen mit der britischen Krone gemacht haben und nicht mit dem Land Kanada. Also das ist so sein Zugang und das setzt sich eben sehr ein für die Rechte der Indigenen.
Ja, das fand ich auch interessant. Genau, dass er sich nicht vorrangig als Opfer erleben will, sondern auch aktiv wird, in einem Rat mitarbeitet, sich bei den Wahlen, wie es dort heißt, zum Häuptling hat aufstellen lassen, also Verantwortung übernehmen will im Zusammenleben der Anishinaabe, nicht wahr?
Ja, total. Er ist auch dort Sozialarbeiter beruflich also das nennt sich eine First Nation, das sind so die Stämme der Indigenen in Kanada, und in diesem Rat ist er Mitglied und arbeitet auch als Sozialarbeiter. Und genau, es gibt dort, finde ich, was ich sehr gespürt habe, ein sehr großes Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Also man ist so füreinander da und genau.
Da haben Sie in eine Welt hineingeschaut, die Sie vorher gar nicht kannten bei dieser Reise. Jetzt waren Sie ja mit Ihrer Mutter zusammen in Kanada. Was hat es denn für Sie bedeutet, all diese Geschichten über diesen Teil Ihrer Familie zu erfahren? Ja, auch für Ihre Mutter zum ersten Mal.
Ja, ich hab meiner Mutter das erzählt, dass ich diese Reise machen werde, und sie hat mich dann irgendwie kurz danach nochmal angerufen und gemeint, ja, sie würde irgendwie so gern mitfahren, weil das war schon immer irgendwie ihr Traum, diese Verwandten kennenzulernen, aber sie hätte es irgendwie sich selbst nie irgendwie getraut oder so. Also es war für sie auch sehr, sehr toll, und genau.
Das ist ein Teil dieser Reise, die Vince Schwarzbauer unternommen hat für seine Graphic Novel Meander. In der Edition Moderne ist dieses Buch erschienen mit 312 Seiten. 29 Euro ist der Preis. Herr Schwarzbauer, dann vielen Dank, dass Sie uns auch ein bisschen mitgenommen haben auf diese Reise. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Im Jahr 2021 hat die Schriftstellerin Juliane Pickel ihr erstes Jugendbuch veröffentlicht. Krummer Hund heißt das. Das hat gleich richtig eingeschlagen. Es wurde ausgezeichnet mit dem Peter-Hertling-Preis und dem Kinderbuchpreis Lux des Jahres. Und da kann man jetzt natürlich neugierig sein, was Juliane Pickel nachlegt als zweites Buch. Gerade ist ihr zweiter Jugendroman erschienen mit dem Titel Rattensommer. Und Silvia Schwab hat das Buch für uns gelesen. Guten Tag, Frau Schwab.
Guten Morgen.
Rattensommer klingt nach Hitze, nach Dreck und nach Gestank, nicht so richtig verlockend. Was ist das denn für ein Rattensommer?
Ja, das ist wirklich ein irre heißer Sommer, in dem es überall stinkt. Es stinkt nach Ratten, es stinkt nach Modder. Es stinkt aber auch im übertragenen Sinn nach verdrängten Traumata und nach Konflikten, die unter den Teppich gekehrt worden sind. Lou, das ist die 15-jährige Ich-Erzählerin, die hält es nämlich kaum noch aus. Sie hatte eine ältere Schwester, die ist gestorben vor oder bei der Geburt. Und der Tod dieser Schwester vergiftet auch heute noch das Familienklima. Und Lou kann überhaupt nicht sie selber werden, weil sie immer nur die kleine Ersatzausgabe dieser ersten richtigen Luise sein darf. Und dann kommt noch etwas dazu. Da wird ein Mann aus dem Gefängnis entlassen, der schuldig ist am Tod der Mutter von Lous bester Freundin Sunny. Und Sunny, die Freundin, die will jetzt unbedingt an diesem Mann Rache nehmen. Und jetzt wird alles ziemlich kompliziert.
Also das sind zwei Mädchen, in deren Leben der Tod eingebrochen ist, in deren Familien. Ist es das, was die beiden jetzt verbindet vor allem?
Natürlich. Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Im Hintergrund ihres Lebens oder auch dieser Sommerferiengeschichte steht ein düsteres oder stehen mehrere düstere Themen. Aber im Vordergrund steht dann eben doch diese ganz tiefe Freundschaft von zwei Mädchen, die total unterschiedlich sind im Aussehen, vom Charakter her, und die sich doch fühlen wie zwei Hälften eines Ganzen. Also sie verstehen sich auch ohne Worte. Für Lou ist es aber so, dass in diesem Sommer auch diese unzertrennliche Freundschaft in so etwas wie Verliebtheit umschlägt. Und das ist für sie total verwirrend. Das ist einerseits natürlich Glück, das ist Bauchkribbeln. Und auf der anderen Seite ist das auch totale Verunsicherung. Und dadurch kommen auch Streit und Eifersucht auf. Und dann gibt es einen ganz dramatischen Showdown. Und in diesem Showdown oder nach diesem Showdown gelingt es dann Lou, sich von dieser Freundin Sunny freizuschwimmen.
Und was heißt das, dass sie die Freundschaft aufkündigt, oder wie meint sie das?
Nein, also das Schwimmen spielt schon eine wirklich wichtige Rolle in Lous Leben. Also einerseits, sie kann nämlich gar nicht schwimmen, und andererseits ist es auch so, dass das meint, jemand, der nicht schwimmen kann, der kann auch nicht leicht leben, der kann nicht locker leben. Das kann nämlich Sunny. Und hinter dieser Schwierigkeit des leichten Lebens oder auch dem nicht schwimmen können steht eine ganz traumatische Erfahrung für Lou. Und es ist eine total spannende Szene, da geht es nämlich am Schluss um Leben und Tod, um Leben und Tod, Entschuldigung. Mhm. Es geht auch um ganz viel andere Spannung, also um die Frage, wie ist die Mutter umgekommen, wie wird sich diese Freundschaft entwickeln. Und das ist dann dieses Freischwimmen, das meinte ich dazu, das ist auch eine Befreiung von dieser psychischen Anspannung, die in der Luft gelegen hat.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, das Buch wird erzählt von Lou selbst. Sie ist die Stimme, die man da hört. Wie macht sie das denn? Was ist sie für eine Erzählerin?
Ja, sie ist ja ein sehr empfindsames Mädchen, ein kluges Mädchen und damit auch eine sehr sensible Erzählerin. Also sie erzählt leise, sie erzählt ausdrucksstark über ihre Ängste, über ihre Gefühle oder auch über diese hilflosen Strategien der Eltern, die Trauer, um die große Schwester zu verarbeiten. Sie erzählt intensiv, aber nie in überladenen Bildern. Und dann ist auch eine ganze Portion Selbstironie dabei. Also die verhindert dann auch jedes Pathos oder jede Sentimentalität.
Ich habe es ja vorhin schon gesagt, nach Juliane Pickels erstem Roman waren die Erwartungen ziemlich hoch jetzt an ihr zweites Buch. Was würden Sie sagen? Erfüllt Rattensommer jetzt diese Erwartung?
Also auf jeden Fall. Das finde ich ein ganz tolles, ein sehr faszinierendes Buch, auch sogar für mich als Erwachsene. Da ist es der Autorin wieder gelungen, dieses komplizierte, ja, schwierige, hin und her schwankende Leben junger Erwachsener zu erzählen in einer spannenden, in einer schlüssigen Geschichte, die eben auch eine befreiende Wirkung dann hat zum Schluss. Also sie hält auch sehr schön die Balance zwischen Schwerem und Leichtem, zwischen Melancholie und Erwartung. Und wir spüren, wir riechen förmlich diesen überhitzten Rattensommer, in dem es schwierige Erfahrungen gibt. Aber es gibt aber auch den Mut, selbst ein Ganzes zu werden, eben nicht mehr Teil eines Ganzen zu sein, nicht mehr nur die eine Hälfte. Und Lou hat auch den Mut, sich eben auf etwas ganz Neues einzulassen.
Davon erzählt Juliane Pickel in dem Buch Rattensommer. Im Verlag Belz und Gelberg ist das Buch erschienen mit 250 Seiten. 16 Euro ist der Preis. Das Buch wird für Leserinnen und Leser ab 14 Jahren empfohlen. Und Sie haben es gehört, Silvia Schwab hat es auch sehr gefallen. Vielen Dank, Frau Schwab. In diesen Tagen hat sich einer der wichtigsten Lektoren der deutschen Gegenwartsliteratur verabschiedet von seiner bisherigen Aufgabe. Martin Hielscher ist das. Er war 22 Jahre lang der Programmleiter Literatur des CH Beck Verlages. Vorher war er bei Kiepenheuer und Witsch, also bei einem anderen sehr wichtigen Verlag. Martin Hielscher hat viele Autorinnen und Autoren entdeckt und gefördert. Christian Kracht ist zum Beispiel einer von diesen vielen. Und jetzt haben wir ihn hier für die Lesart am Telefon. Guten Tag, Herr Hielscher.
Herr Kammerer.
Bei anderen Menschen würde man jetzt sagen, er oder sie geht in den Ruhestand. Ich habe mich erstmal ein bisschen vorbeigemogelt an diesem Begriff, weil ich nicht ganz sicher bin, ob Sie sowas vorhaben nach Ihrem Abschied vom CH Beck Verlag. Gehen Sie denn jetzt in den Ruhestand?
Also ich gebe meine Funktion als Programmleiter ab an Susanne Krones, aber in dem, sagen wir, so konventionellen Sinne, in den Ruhestand gehe ich nicht, sondern ich werde weiter auch einzelne Autoren, Autorinnen für den Beck Verlag betreuen, habe aber auch andere Pläne. Ich muss eine Biografie schreiben, ich habe eine Honorarprofessur und Lehraufträge, ich mache Schreibseminare, ich habe auch eine Übersetzung vor der Brust, also ich habe eine Menge zu tun.
Ja, das klingt so, als ob Sie ja wirklich ein volles Berufsleben jetzt weiterführen. Sagen Sie, Lektor ist ja kein Beruf, den man lernen könnte mit so einer klassischen Berufsausbildung. Wie war das denn bei Ihnen? Wie sind Sie denn Lektor geworden?
Also ich bin tatsächlich, ich komme aus Hamburg und war eigentlich freier Kritiker, Übersetzer, Moderator, Redakteur und war promovierter Germanist und schon über 30 und hatte mich eigentlich um eine andere Stelle beworben im Hamburger Literaturhaus, die ich nicht bekommen habe. Und an dem Tag der Absage bekam ich einen Anruf einer Verlegerin, Frau Rabe. Ihr und Frau Vitali gehörte damals der Luchterhand Literaturverlag und sie haben mir kurzerhand eine Stelle als Lektor angeboten. Und ich hatte tatsächlich keine Ausbildung im engeren Sinne dafür, die es auch im klassischen Sinne bis heute eigentlich gar nicht gibt, erstaunlicherweise. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist das jetzt meine Chance, weil ich auch gedacht habe, für mich wäre vielleicht eine feste Arbeit in einer festen Struktur auf die Dauer besser. Und ich habe es einfach ausprobiert. Und das wurde dann tatsächlich gleich mit einem kleinen Erfolg gekrönt. Mit einem österreichischen Autor, der damals in Klagenfurt also einen tollen Auftritt hatte, Alois Hotschnick. Und da hat mich damals schon der damalige Cheflektor von Dietmar Wips, Helge Malzo angesprochen, weil der Verlag längerfristig einen Nachfolger für die damalige deutsche Lektorin suchte. Und das bin ich dann tatsächlich geworden. Also ich habe sozusagen meine Lehrzeit bei Luchterhand gemacht, war dann anschließend 8 Jahre bei Kiepmer und Witsch. Und dazu muss man noch sagen, also Malchow war eigentlich derjenige, der Christian Kracht quasi zum Schreiben eines Romans motiviert hat. Mhm. Ich war dann derjenige, der diesen Roman mit Christian Kracht gemacht hat. Und das wurde dann eben Faserland.
Faserland, genau, der erste große Erfolg von Christian Kracht. Wenn beim Umgang jetzt mit Autorinnen und Autoren, einmal ist es ja der Umgang mit ihrem Text, aber auch mit diesen Menschen, die mit diesem Text zu Ihnen kommen. Was mussten Sie denn da als Lektor erstmal lernen? Oder war das eigentlich gleich alles selbstverständlich, wie Sie mit diesen Künstlernaturen umgehen?
Also ich wollte immer schon etwas in der Literatur tun. Ich habe wahnsinnig viel gelesen. Ich kannte auch Autoren, Autorinnen einfach auch schon als Moderator. Ich hatte tatsächlich auch in Hamburg eine eigene Radiosendung bei einem kleinen Privatsender damals.
Oha.
Und ja, und das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe auch immer total gerne so Radiobeiträge, Radiofeatures gemacht. Und ich habe offensichtlich einfach intuitiv auch den richtigen Ton gefunden. Also das eine ist wirklich die Arbeit am Text, auch eine gewisse Belesenheit. Das andere ist wirklich die Fähigkeit zuzuhören und zu spüren, was die wollen, auch was sie können. Also wo man sie vielleicht auch nicht überfordern darf, was man ihnen abverlangen kann, wie man mit ihnen spricht. Und dass man sich mit ihnen einigt, was für eine Art Text es eigentlich ist, an dem man dann gemeinsam arbeitet. Das muss man wirklich lernen. Man muss auch Einfühlungsvermögen haben, Fingerspitzengefühl. Und offenbar hatte ich das. Also ich glaube, dafür muss man eine gewisse Begabung mitbringen. Mhm, und wenn man jetzt eher ein sehr kühler Mensch ist oder Schwierigkeiten hat, sich einzulassen, dann wird es schwierig.
Das ist die eine Richtung, in die Sie schauen, zu den Autoren und Autoren. Sie müssen ja aber auch zum Publikum schauen, wo die Bücher ja am Ende gelesen werden sollen. Wie war das bei Ihnen? Wollten Sie das Publikum eher mit den Büchern, die Sie gemacht haben, eher herausfordern oder dem Publikum eher entgegenkommen?
Also ich selber bin genau, glaube ich, dazwischen angelegt mit meinem eigenen Lektüre sozusagen Verhalten. Ich mag schon Texte, die einen herausfordern, die einen nicht einfach nur in dem bestätigen, was man eh schon alles weiß. Gleichzeitig, wenn das jetzt in Strafarbeit ausartet sozusagen, wenn das zu einer Quälerei wird, dann verliere ich auch die Lust. Und ich glaube, in diesem Spektrum ist unendlich viel möglich. Und ich glaube, die Kunst ist, in Programmen zu entwickeln, was eine gewisse Mischform anbietet, es den einen vielleicht ein bisschen leichter macht und den anderen alles abverlangt. Und die Texte müssen einfach gut sein im Rahmen dessen, was man für ein Programm da hat. Und die müssen auch was Zwingendes haben. Also ein Buch, was ich machen kann, aber nicht unbedingt machen muss, das sollte ich auch nicht machen.
Mhm. Können Sie jetzt nach dieser Langzeit, die Sie gearbeitet haben als Lektor und wenn Sie jetzt eine Zwischenbilanz ziehen sollten, was würden Sie sagen, worüber freuen Sie sich besonders, was Sie in die Welt gebracht haben?
Also letzten Endes war das immer ein Gesamtpaket und zum Beispiel bei Kiepmer und Witsch war das so, dass die deutschsprachige Literatur gerade in den Jahren, in denen ich da arbeiten konnte, wirklich so eine neue Blüte erfahren hat. Das war ja so die Zeit dieses Booms der neuen deutschen Literatur. Das ging weit über die Popliteratur hinaus. Aber so, ich bin immer noch der Lektor zum Beispiel auch von Uwe Timm. Wir arbeiten seit 30 Jahren zusammen. Das ist eine wunderbare Zusammenarbeit und da bin ich auch an vielen seiner Erfolge quasi mit beteiligt. Dazu gehörte bei Kiwi der Michael Krumpfmüller mit Hampels Fluchten. Das war damals eines der erfolgreichsten Debüts ever in der deutschen Literaturgeschichte, abgesehen natürlich von Faserland. Und ich liebe auch Kracht bis heute und Eurotrash ist ja eine Art Faserland Reloaded. Dann Dieter Wellershoff, der auch selber Lektor bei Kiwi mal gewesen war, viele Jahre lang eine Art Schreibblockade hatte und dann in meinem letzten Programm parallel zu Kumpfmüller einen Roman rausbrachte, Der Liebeswunsch. Das war sein größter Erfolg und das war auch so eine ganz glückhafte Wendung. Und dann hier bei Beck Autoren wie Jonas Lüscher, dessen Novelle Frühling der Barbaren, da geht es um die Finanzkrise, wie in 20 Sprachen, also nach Frankreich, in die USA, bis nach Ägypten verkauft haben. Das ist ein richtig großer Erfolg geworden und auch seine ganze weitere Entwicklung. Der gehört jetzt schon zu den wichtigsten Schweizer Autoren der Gegenwartsliteratur. Ein Lyriker wie Nico Bleutke oder amerikanische Autoren, die ich für den deutschen Markt sozusagen entdeckt habe, wie Anthony Doerr, den Pulitzer-Preis bekommen hat, oder Lily King. Doerr ist zum Beispiel auch einer auf Obamas Leseliste. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Autoren hier gemacht, die alle auf Obamas jährlicher Leseliste waren. Also ich habe schon gedacht, der müsste eigentlich mal kommen. Und ich würde wahnsinnig gerne mit ihm Gespräche über Literatur führen. Was er ja kann, der fragt ja sogar selbst. Der hat ja auch noch ein bisschen Belletristik geschrieben.
Noch etwas, was Sie vorhaben, Herr Hieltscher. Der Lektor geht in ein neues Kapitel in seinem Berufsleben. Martin Hieltscher nach dem Abschied vom CH Beck Verlag. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie, Herr Hieltscher.